Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und mein Name ist Seni Savané. Wir sind uns wieder virtuell zugeschaltet und müssen direkt ein bisschen Gas geben, denn wir haben wirklich einiges vor. René, du willst wieder dein Wissen mit uns teilen, beziehungsweise wollen. Wir müssen es in Gänsefüßchen setzen. Ich habe dich dazu genötigt, dass du noch mehr von deinem Wissen preisgibst. Ich möchte endlich ein Weinlexikon A bis Z von dir. Und wir sagen aber gleich, das werden wir heute nicht schaffen. Ich grüße dich.
Herzlich willkommen wieder aus der wunderschönen Südsteiermark. Die Idee finde ich großartig. Es gibt halt sehr viele Buchstaben, wir haben halt A bis Z und wir werden einmal mit dem A anfangen und uns weiterhandeln zu den nächsten Buchstaben. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen, weil es liegt mir wirklich am Herzen auch, vielleicht einige Wörter zu erklären, damit man sich dann wohl erfühlt. Ich meine, wir haben ja schon sehr viel gemacht, wir haben ja schon sehr viele Wörter erklärt, aber ich glaube, es gibt immer ein paar Sachen, die wichtig sind. Und ich hätte auch gesagt, wir müssen jetzt starten. Ich werde euch keinen Update geben, wie es in der Südsteiermark ist. Es ist einfach richtig schön bei uns. Und wir starten mit dem Buchstaben A.
Ah, ja, wir starten direkt mit A und schauen, wie weit wir kommen, wie du gesagt hast. Also liebe Zuhörer, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, ansonsten haben wir schon immer eine Idee, wir haben eine Art Storyline, wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen auch dann, wenn wir Winzer zu Besuch haben, worum es geht. Und heute ist es aber wirklich mehr oder weniger Freestyle. Wir fangen mit A an und wie weit wir kommen, werden wir sehen. Und dann bleibt ihr einfach bei der nächsten Folge dabei und in den nächsten Wochen. Und dann werden wir es bis Z schon irgendwann bis zum Jahresende schaffen. Also René, leg los. Was ist dein erster Buchstabe bzw. dein erster Begriff für A?
Ja, wir starten mit dem A und ich hätte gesagt, wir starten mit der Assemblage. Was ist eine Assemblage? Die Assemblage finden wir sehr oft in der Champagne. Es ist einfach ein Kombinieren von fertigen Weinen, am Ende des Tages eine Küvettierung derselben Rebsorte. Es werden einfach passende Rebsorten zueinander zusammengefügt oder verschiedene Fässer zusammengefügt. Das ist die Cuvée oder die Assemblage.
Okay, und jetzt kommt, weil wir haben es, wie gesagt, nicht alles vorher besprochen, jetzt kommt wieder ich, der Endkunde, der Konsument. Ist es wirklich eins zu eins das Gleiche?
Cuvée und Assemblage, ich sage ja, es ist dasselbe. Es ist einfach ein anderes Wort für eine Küvettierung.
Und du hast, genau, bitte nochmal ganz wichtig, weil das hätten wir ja auch bei C, wo wir häufig heute noch zu kommen.
Wo wir auch zu Cuvée kommen, genau.
Aber es ist aber fertiger Wein. Es ist, ich habe zwei fertige, also zwei Gebinde mit fertigen Weinen und sage, euch beide verheirate ich jetzt irgendwie.
Eine wunderschöne Vermählung, genau. Das Kombinieren eines Weines aus verschiedenen zueinander passenden Rebsorten oder verschiedenen Gebinden. Eine klassische Cuvée ist die Assemblage.
In der Champagnerherstellung, da sagt man eher Assemblage.
Genau, in der Champagne sagt man dann Assemblage dazu, wenn man dann verschiedene Jahrgänge auch miteinander vermählt oder miteinander küvettiert oder eben, wenn man verschiedene fertige Fässer miteinander küvettiert, die Assemblage wäre wie eine Cuvée.
Okay, also wenn es eben draufsteht ohne Jahrgang, dann kann ich davon ausgehen, sowieso Assemblage, ob das jetzt verschiedene Weine / Rebsorten sind oder verschiedene Jahrgänge, aber immer der gleiche Wein theoretisch, also gleicher Wein, wie sagt man dann? Ja, gleiche Weinrebe. Ich habe es immer von dem gleichen Weinberg runtergeholt. Es wäre trotzdem eine Assemblage.
Genau. In der Champagne ist es so wie bei Krug zum Beispiel. Bei Krug sind fast immer 10 verschiedene Jahrgänge drin und die werden dann eben miteinander küvettiert oder eben als Assemblage zusammengeführt.
Okay, und wir sind ja hier auch dazu da, um so ein bisschen unser Weinwissen dann auch für die Weinkarten, für den Einkauf beim Weinfachhändler oder beim Winzer unseres Vertrauens, um uns da einfach besser aufzustellen. Wir wollen uns dann sicherer fühlen, ja, im Grunde genommen einfach trinken und auch einfach kaufen, einfach bestellen. Ist das gut, frage ich dich jetzt ganz, ganz naiv als Konsument, ist eine Assemblage gut oder wäre es noch besser, wenn man es aus einem Jahrgang oder einer Rebsorte schafft? Was ist das? Ist das Kunst, eine Assemblage? Was sagst du?
Ja, du kannst ja, das ist ja, der Assemblage ist ja keine Vorschrift. Du kannst ja aus einem Jahrgang, aus mehreren Jahrgängen, das ist nur eine Küvettierung, fertig. Das ist ja, da geht es wirklich nur darum, ein anderes Wort für Küvettierung.
Okay, gut,
Ob
verstanden.
das
Also ich glaube,
jetzt
das.
ein Jahrgang ist oder mehrere Jahrgänge oder es geht einfach darum, dass du eben zwei verschiedene Weine zusammenführst, das wäre die Assemblage.
Okay, perfekt. Also im Grunde genommen eine Möglichkeit, um das Beste rauszuholen. Und das
Richtig,
wiederum hilft
absolut.
mir ja als Konsument.
Absolut richtig.
Okay, ich hätte noch was mit A, was da vorkommen würde. Oder bist du jetzt schon bei, was käme danach? AS hat man jetzt, dann war noch AU zum Beispiel, da hätte ich auch was. Was sagst du?
Ich wäre bei astringierend.
Ui,
Weil
das heißt, du bist weiter hinten. Darf ich nach vorne springen?
was du glaubst.
Und das können auch ganz kurze Antworten sein, weil es geht ja wirklich nur darum, dass man sich jetzt irgendwie ja ein bisschen besser auskennt. Die Abfüllerangabe. Ich weiß, es ist unfassbar technisch und unfassbar trocken und unfassbar langweilig. Aber ist das etwas, was draufstehen muss,
Ja,
wer
natürlich.
was abgefüllt hat? Ist
Ja,
nach wie
natürlich.
vor so oder ist im Grunde genommen auch wiederum ein Qualitätszeichen oder eine, sagen wir mal, eine Regel?
Die Abfüllangabe ist wichtig, ganz klar, damit du weißt, zum Beispiel, ein Beispiel, das Weingut Schneeberger ist nicht nur Winzer, sondern auch Abfüller. Das heißt, er füllt auch fertigen Wein ab. Wo es ganz wichtig ist, ist es in Bordeaux. Da gibt es ja die sogenannten Van der Meulen-Abfüllungen. Van der Meulen war ein holländischer Weinhändler, der seinerzeit die besten Fässer aus zum Beispiel Château Margaux gekauft hat oder von Château Pétrus gekauft hat und dann eben unter seinem Namen, den Abfüller, eine Van der Meulen-Abfüllung gemacht hat. Und wenn ich eine Van der Meulen-Abfüllung kaufe, weiß ich, dass der ein fantastischer Koster war und dass auch meistens das die besten Fässer und Weine sind, die eben das Weingut gehabt hat. Das gibt es auch immer. Also es gibt sehr viele Abfüller, die eben noch immer Fässer kaufen, also den fertigen Wein kaufen und daraus dann eben und das dann eben abfüllen.
Okay, cool. Also ein Service, aber teilweise dann eben auch noch eine Veredelung.
Aber bei Van der Meulen war sie ganz genau, ich würde immer Van der Meulen kaufen, weil das wirklich für mich immer die besseren Flaschen waren.
Okay, du würdest die Flasche also quasi umdrehen, wenn du in Frankreich jetzt
Da
wärst in
steht auf der
einem.
Etikette, da steht oben.
Okay.
Das
Okay.
steht sogar auf der Voretikette, Van der
Na
Meulen
dann.
Abfüllung.
Sehr gut. Also, A. Ich glaube, da müssen wir auch A wie Alkohol sagen. Denn es gibt ja die ja nicht enden wollende Diskussion über den abnehmenden Alkoholkonsum, über Trends, über junge Menschen, über alles Mögliche. Und ich würde zumindest gerne von dir als Sommelier hören, weil wir auch schon so oft drüber gesprochen haben, und ich mich nochmal in meinem Weinlexikon von 2001, also es ist alles andere als up to date, nochmal schlau gemacht habe, dass man ja im Grunde genommen sagt, dass Qualitätswein, der muss sogar ein bisschen Alkohol haben, also irgendwas zwischen vielleicht
4,5.
8, ja, ich habe hier, glaube ich, jetzt hier stehen 8 bis 13
Ja.
Volumenprozent sollte man haben, um überhaupt von einem Wein zu sprechen, der
Ja.
Geschmack hat, weil Alkohol, wahrscheinlich auch wegen Zucker, das weißt du besser als ich, bin da absolut kein Fachmann. Das bringt halt Geschmack. Und ich glaube, alle, die dann Thema mit haben, aber so ein bisschen ist okay. Also auch so, gibt ja, weiß ich nicht, Bier mit halb so viel Alkohol oder man spritzt irgendwas mit Wasser, dann ist es auch nur die Hälfte. Ich finde es immer noch, vielleicht von mir abschließend zum Thema Alkohol, man kann auch einfach ganz viel Leitungswasser daneben stellen oder meinetwegen irgendwas anderes an Wasser und das dann dazu trinken. Dann ist es ja auch, also ich muss es ja nicht mischen und ich muss auch nicht auf Alkohol verzichten, wenn ich einfach immer, und da achte ich drauf, sehr viel Wasser trinke, weil dann relativiert sich alles. Aber gut, jetzt zu dir und vielleicht kurz zum Thema Alkohol und dann, ja, der eine Trend ist natürlich der alkoholfreie Wein, den wir aber schon besprochen haben und aufgrund der ganzen technischen und nachhaltigen, nicht nachhaltigen Aspekte, nicht so besonders empfehlen können.
Genau, die Grundaussage ist ganz einfach, Alkohol ist eine Umwandlung von Zucker, Zucker, was mit Hefen dann zu Alkohol umgewandelt wird. Alkohol ist nicht unwichtig, weil es auch ein Geschmacksgeber ist. Alkohol ist aber nicht das Wichtigste. Es war seinerzeit einmal der Mythos da, dass der Wein, der, also vor allem bei Rotwein, der Rotwein, der sehr viel Alkohol hat, dass es auch der beste Wein ist, habe ich nie verstanden, weil Alkohol ist ja keine Aussage. Für ein Qualitätsmerkmal. Heutzutage ist genau ein bisschen das Umgedrehte, dass vielleicht sogar der Wein mit dem niedrigeren Alkohol der bessere Wein ist. Am Ende des Tages ist als Alkohol wichtig. Es passiert einfach, wenn du Zucker mit Hefen zu Alkohol umwandelst. Ich finde das Thema schon ein leidiges Thema. Ich mag über das Thema alkoholfrei oder das Thema Alkohol-Passion schon immer reden, weil es wird müßig schon langsam. Wenn wir, und jetzt sage ich nur einen Satz dazu und das war's dann, wenn wir alle miteinander nachdenken, was wir essen und was wir trinken, dann brauchen wir über das Thema Alkohol uns keine Gedanken machen, weil Alkohol ist nicht der Tod. Wir wissen, Alkohol ist nicht gesund in Massen, aber in Maßen ist für mich Wein viel mehr als Alkohol. Wein ist ein Kulturgut, Wein ist Handarbeit und Wein berührt meine Seele und meinen Geist und das macht mich glücklich.
Genau.
Und das war's.
Sehr, sehr gut und dem kann ich nur zustimmen und habe aber noch was, was dann vor AS quasi kommen würde und zwar alte Reben. Wir wollen ja helfen, wir wollen wirklich helfen beim Konsumieren, beim Genuss. Und immer wieder lese ich alte Reben und dann lese ich, dass alte Reben ganz schwierig sind und eigentlich keinen Ertrag mehr haben. Wie siehst du das als Experte?
Alte Reben ist ein Wort, das auch ein bisschen so ein komisches Wort ist, weil es gibt ja kein wirkliches Gesetz für alte Reben. Ab wann ist eine alte Rebe? So wie in der Steiermark haben wir inzwischen gelernt, dass wir in den 80er Jahren sehr viel neu gepflanzt haben. Das heißt, unsere alten Stöcke sind um die 40 Jahre. Ab 25 Jahren spricht man meistens von alten Reben. Wenn du einen Winzer von der Mosel in der Steiermark hast und erzählst ihm, dass die alten Reben 40 Jahre alt sind, würde die auslachen, weil seine alten Reben an der Mosel sind zwischen 80 und 100 Jahre alt. Der Vorteil der alten Rebe ist einfach, dass es weniger Ertrag hat, dass es einfach verwurzelt ist mit seinem Boden. Und wenn wir vom Thema Terroir und Herkunft sprechen, dann können wir nur von alten Stöcken sprechen, weil die mit den Wurzeln wirklich genau das hervorbringen, plus eben die Konzentration der Traube, weil einfach weniger oben ist. Du hast keinen Turbostock mehr, der jugendlich frisch ist. Also junge Rebstöcke ist halt, wie in der Jugend halt ist, bauen halt viel auf. Viel Trauben, viel Frucht, viel alles. Und du hast einfach mehr am Stock und mehr Turbo. Je älter der Stock wird, desto ruhiger wird der Stock, desto mehr verwurzelter wird er mit dem Boden, von dem, was wir eigentlich wollen. Und natürlich baut er halt auch mit der Zeit vielleicht weniger Trauben hier. Also er produziert weniger Trauben. Dafür sind die Trauben, die da sind, konzentrierter und zeigen einfach das Thema Herkunft perfekt.
Ja, und deswegen, wenn wir das sehen im Regal, in der Weinkarte, ist das ein Qualitätszeichen, weil der Winzer hätte sich ja auch dafür entscheiden können, gegen solche jungen Potenten auszutauschen, weil er halt einfach weniger Ertrag hat.
Genau, also für mich ist das Wort alte Reben schon einmal ein Indikator dafür, dass der Winzer sich Gedanken macht über das Thema Herkunft, weil er einfach die ältesten Stöcke dann schon wahrscheinlich nimmt, um genau das Thema am besten zu transportieren.
Okay, sehr gut. Also für mich tatsächlich einmal ein Go-To. Ich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit alten Reben gemacht. Ich hätte noch was, es geht weiter. Du merkst, ich habe mich vorbereitet.
Ja, bitte, du noch.
Amphore. Immer wieder kommt in Gesprächen mit Winzern ja das Gebinde, und da kommt dann auch gleich noch ein anderes Wort, für den Ausbau.
Genau.
Wenn wir die Amphore, die relativ selten bei uns ist, nennen, ist es dann nie ein Beton gleichzeitig? Weil das habe ich auch gefunden. Es gibt auch Beton. Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich mir die anschaue, ist die Amphore so altgriechisch und hat dann zwei so Griffe aus Ton und eingegraben? Oder kann es auch aus Beton sein?
Ja, natürlich. Aber eigentlich, für mich kommt ja die Amphore eher aus Georgien. Und Georgien hat eben Tonamphoren.
Genau.
Das sind klassische Tonamphoren. Der Grundgedanke ist ganz einfach. Warum gräbt oder grabt man so eine Amphore ein? Du hast einfach eine natürliche Temperaturkontrolle. Das heißt, in der Erde, wenn du es eingrabst, hast du immer die gleichbleibende Temperatur und deswegen schützt du einfach vor Schwankungen.
Also Amphore ist immer gleich eingegraben? Nein, ich habe auch schon Amphore nicht eingegraben gesehen.
Sie muss nicht eingegraben sein, sie kann auch freistehend freistehend herumstehen. Aber der Grundgedanke war schon, dass du eben dieses Gefäß, das aus Ton gemacht wird, was ein natürliches Produkt ist, das natürlich eingrobst und du dann eben diese Temperaturschwankungen oder die Temperatur aus der Erde kriegst.
Okay.
Und es ist auch ein neutrales Gebinde, deswegen nehmen es auch sehr viele gerne her, weil es eben keinen Geschmack abgibt. Also nicht wirklich.
Okay, also ganz im Gegensatz zu etwas, wo wir noch zu kommen, nämlich Barrique oder im besonderen Fall neuer oder neues Barrique.
Genau.
Es geht weiter. Und das ist jetzt ein, ich sag mal, ein Begriff mit Augenzwinkern. Der Aperitif, den möchte ich nur genannt haben, weil ihn immer noch viele verwechseln mit dem.
Digestive.
Und
Und der
was kommt vor
Digestive
dem
kommt
Essen?
hinterher. Ja, vor dem Essen kommt der Aperitif.
Ja, also
Und
nicht
beim
Aperitif wie von Après-Ski, sondern Aperitif. Das wollte ich an dieser Stelle auch
Genau,
nochmal
der
sagen.
Apollo. Absolut richtig. Ich liebe als Aperitif Negroni. Und warum? Was ist im Negroni drin? Bitterstoffe. Und deswegen trinke ich als Aperitif immer gerne was, was meinen Magen anregt. Das ist zum Beispiel ein Negroni. Oder ich liebe Champagner oder ich liebe ein Bier. Ich trinke zu 99%, außer ich bin in Italien, trinke ich ein Pfiff Bier zum Starten oder ein Champagner oder ein Sprudel, wie auch immer. Aber in Italien liebe ich Negroni. Warum? Ganz einfach, weil es den Appetit anregt. Und das soll auch ein Aperitif machen. Also ich kann mit einem zuckersüßen Aperitif nichts anfangen. Also ich liebe Bellini, also den originalen Bellini liebe ich, aber mir ist es oft dann schon wieder zu
Mit
süß.
Pfirsichpüree ist
Mit
das, gell?
richtigem Pfirsichpüree, genau, was man auch in Venedig trinkt. Aber trotzdem, ich meide Süße als Aperitif. Ich liebe Bitterstoffe und deswegen ein Pils und oder Negroni oder eben Champagner, weil die Säure einfach das Ganze erfrischt. Aber der beste Aperitif, das ist halt noch immer ein fantastisches Glas Welschriesling, weil der mit seiner Säure macht einfach dann Durstig und dann freuen wir uns essen.
Und ist auch einer. Also es ist jetzt nicht so, dass nur du das sagst, sondern das ist wirklich, ich habe es auch noch mal nachgeschaut. Also richtig tolle, frische Weißweine, würde man da vielleicht sagen, sind
Richtig.
auch gute Aperitif. Und ich muss jetzt noch zum Abschluss zum Thema Aperitif den Sherry erwähnen. Ja, ich bin oldschool. Ich trinke
Fantastisch.
immer noch extrem gerne einen tollen, trockenen Sherry zum Aperitif. Gut.
Richtig. Perfekt.
Es geht weiter. Ich habe weitere Begriffe, die aber auch noch mehrfach vorkommen werden, also in der, ich sag mal, in den verschiedenen Sprachen. Und zwar die Appellation oder in französischen Appellation müsste man es dann richtig aussprechen. Also die Appellation ist mir deswegen wichtig, weil eben als Weintrinker, als Konsument ist es nun mal etwas, was ich sehe, was mir sofort gezeigt wird. Und dann sehe ich im Italienischen die Denominazione, im Spanischen Denomination. Und im Österreichischen oder in Österreich sehe ich ein DAC und das D ist aber nicht eine Herkunftsbezeichnung, eine Namensbezeichnung, eine Namensgebung, eine kontrollierte, sondern steht für Distriktus. Und das können wir vielleicht bei D dann auch nochmal aufführen. Aber bei den
Ja.
anderen Ländern in dem, ich sag
Oder
mal,
wir können es gleich
ja,
aufbrechen,
bitte gerne.
weil es absolut immer dasselbe ist. Es geht um den Distrikt und der Distrikt ist eine Herkunft. Es geht immer um Herkunft. Egal, ob du DAC, DOCG oder wie auch immer das Ganze heißt, es geht immer um eine Herkunft. Und
Ja,
die
nur dass
Her
der Buchstaben, der eine ist
der,
das
der Bu
Origin, das
ja.
O da und das D darf man nicht verwechseln in dem Fall, das wollte ich
Du
fragen.
hast absolut recht, aber es geht immer um eine Herkunft und egal, was das aussagt, es gibt eigene Gesetzgebungen, es gibt eigene Rebsorten dafür und es geht immer um das Thema Herkunft, egal
Genau.
was das jetzt ist.
Also bei der Appellation d'origine contrôlée ist halt
Genau.
die Herkunft im Origin.
Richtig.
Und so ist es auch in den anderen Ländern, in den angrenzenden Ländern, in Italien, in Spanien. Und dieses Siegel ist nach wie vor für uns als Konsument wichtig. Das ist mal so der erste Indikator.
Genau, einfach für Herkunft.
So, dann sind wir jetzt, glaube ich, bei deiner Assemblage und du hattest Ass, sag mal, wie war's?
Die
Astringent?
Assemblage
Und
astringent.
dann
Du kannst astringierend sagen.
Ja.
Astringierend oder astringent?
Beides noch nie gehört.
Beides hast du schon gehört, weil du liebst Rotwein. Hm. Und alles, was pilzig ist auf deiner Zunge, wenn du Rotwein trinkst, der Gerbstoff hat, das ist astringierend oder Astringenz. Und das hast du aber nicht nur bei Rotwein, sondern auch bei Naturweinen, die eine Maischestandzeit haben, oder bei jeglichem Wein, der eine Maischestandzeit hat. Weil diese Stoffe kommen aus der Schale und in der Schale hast du einfach diese Gerbstoffe. Und Gerbstoff bringt Astringenz mit sich und das ist dann wiederum astringierend.
Okay, und wann verwendest du das? Du hättest diesen Begriff ja jetzt nicht gebracht, wenn das irgendwie nie vorkommt. Ist es so, dass wenn ich jetzt in einem Restaurant sitze und ich habe mir einen hervorragenden Rotwein bestellt und ich möchte danach was dazu sagen und ich sage dann astringierend oder astringent, schaut mich der Sommelier dann komisch an oder weiß er, was ich meine oder denkt er, die redet nur, weil sie es vom René gehört hat?
So, es kann alles sein, ganz klar. Aber am Ende des Tages werde ich ja sagen, es ist, also in meine Weinbeschreibungen schreibe ich schon rein, hohe Astringenz, aber es geht immer um die Gerbstoffe. Und ich sage einfach, der Wein, oder du kannst auch sehr gerne sagen, der Wein ist pelzig. Wir verstehen alle, um was es geht inzwischen.
Okay.
Aber es geht immer um dieses Astringierende und das ist dieses Austrocknende, wenn man so will. Also Tannine können den Gaumen austrocknen und dann eben dieses pelzige Gefühl, diese Tannine noch verstärken am Gaumen.
Okay, ich glaube, wir werden bei G und bei T da nochmal genauer hinschauen, weil das ist natürlich wirklich etwas, was man auch als Laie merkt, da passiert was im Mund, aber so richtig beschreiben konnte ich es bisher noch nicht. Aber da würde ich nochmal bei G und auch bei T nochmal hingehen. Ich hätte noch, wenn wir bei A bleiben, aufgespreitet und müsste das nicht aufgesprittet oder wie auch immer heißen.
Ja. Du hast absolut recht, also aufgespreizt, das ist wieder was anderes, aber aufgesprittet ist versetzt oder aufgesprittet. Da sind wir jetzt wieder beim, wenn du so willst, beim Portwein oder versetzen. Portwein wird während der Gärung
und Sherry.
Und Sherry auch natürlich, aber Portwein wird eben während der Gärung versetzt oder aufgesprittet. Das heißt, es wird einfach während der Gärung Alkohol zugesetzt und ab jetzt nicht festnageln, ich glaube 17 Volumensprozent, 17 oder 18 Volumensprozent, stirbt dann die Hefe eben ab und es passiert nichts mehr. Das ist einfach, du tötest mit Alkohol die Hefe ab, damit sie einfach nichts mehr tut und damit sie einfach so stehen bleibt, wie sie ist.
Ja, also ich finde das nach wie vor super spannend und den Begriff finde ich nicht so sexy, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte einfach meinen Sherry trinken und wieder gemacht, das ist mir fast egal. Hauptsache
genau.
Die Trauben waren möglichst gesund und alles ist gut und er schmeckt. Aber
du
ja, ich finde diesen Begriff
versetzen.
Immer noch, versetzen ist das
versetzen.
Gleiche.
Aufspritzen, versetzen, genau, das ist alles dasselbe.
Ja, siehst du, das ist doch wichtig, da haben wir wieder was gelernt. Bei A habe ich noch Ausbau. Warum? Weil ich in einem unserer vorangegangenen Podcasts gemerkt habe, dass ich bei dem Begriff immer so ein bisschen ins Stocken gerate, weil man den dann so, ja, wissend verwendet. Ja, und im Ausbau bringt dann der Winzer all sein Wissen und all sein Können und auch natürlich seine Geheimnisse mit rein. Und in Wahrheit habe ich mir überlegt, ist das jetzt überhaupt der richtige Begriff? Ist ja nicht ein Hausausbau. Ist
yeah.
Was genau ist der Ausbau? Oder wann beginnt der Ausbau? Wann endet der Ausbau?
Ja, der Ausbau beginnt dann, wenn der Wein fertig ist. Das heißt, du machst dann einen fertigen Wein und dann baust du ihn aus. Das heißt, in verschiedenen Holzfässern. Also, du nimmst dann, wenn der Wein fertig ist, gibst du ihn in ein Holzfass oder in kein Holzfass, das heißt in einen Stahltank oder in eine Amphore und lässt ihn dort ruhen. Oder er wird eben im Holzfass noch weiter, er reift einfach im Holzfass weiter und bekommt dadurch vielleicht Röstaromen vom Holzfass, kriegt dadurch eben diese anderen Aromen vom Holzfass und das ist dann eben der Ausbau. Das heißt, gelagert in verschiedenen Gebinden, was auch immer das ist, ob du den Wein dann ein anderes Geschmacksbild geben willst oder nicht.
Ja, also im Grunde genommen, das sagt auch dann mein Lexikon, als ich nachgeschaut habe, es ist im Grunde genommen der Sammelbegriff von allem, was da passiert, wenn der Wein, wie du gesagt hast, im Grunde genommen in den Weinkeller kommt, bis zum Verkauf
Genau.
Lagerung, dann noch Flasche, ja, nein. Manche entscheiden sich gegen Schwefel, manche dafür. Wir haben schon gesagt, das finden wir eigentlich immer ganz gut. Also auch eben, wie der Wein dann aussieht letztendlich.
Richtig.
Begriffe wie Schönung oder so könnten dazukommen. Das alles gehört mit dazu und das ist ja ehrlich gesagt die Magic. Weil sonst, hast du mal gesagt, wenn man nichts mit dem Wein macht, wird da Essig.
Ja, du musst ihn halt begleiten. Also du begleitest den Wein einfach so, dass er am Ende des Tages für dich dann so ist, wie du das vorstellst. Und du hast absolut recht. Natürlich ist auch das Thema Schwefel und Filtrationen gehört auch zum Ausbau dazu. Was dann halt am Ende des Tages dann rauskommt, also vom Pressen bis zum fertigen Wein, das alles, was zwischendrin passiert, wäre der Ausbau. Aber der Ausbau ist für mich auch, wenn es um Holzfässer geht, nicht unwichtig, weil es heißt immer oft, es wird ausgebaut in Barrique-Fässer oder ausgebaut in, das ist dann eben die Lagerung in den Fässern. Und da kannst du eben mit Geschmack noch ein bisschen einwirken, ganz klar, weil das Holzfass, wenn es eben ein neueres Fass ist oder ein neues Fass ist, wird einen Geschmack abgeben. Die Tonamphore wird keinen Geschmack abgeben und der Stahl dann gar nicht.
Und der Beton auch nicht.
Und der Beton auch nicht, richtig.
Okay, damit wären wir schon beim Buchstabe B eigentlich, weil da hätte ich Barrique als erstes. Hast du noch was davor?
Ich hätte gerne vielleicht die Auslese.
Oh, ja.
Weil es eine Prädikatsstufe ist. Und es wird eben eine Auslese, und jetzt kommen wir ein bisschen schwierige, kann süß und kann trocken sein. In Deutschland ist es so, wenn Auslese trocken steht, dann ist es trocken. Und wenn Auslese süß steht, dann ist sie auch süß. Und in Österreich ist eine Auslese immer süß, weil es eben eine vom Weinstock eine Auslese ist von fast schon Botrytis faulen Trauben, die aber nicht immer Botrytis faul sein müssen. Und du hast dann halt natürlich immer eine Süße drinnen.
Das heißt, Auslese in dem Fall nicht verwechseln mit erlesen oder ausgelesen.
Bravo, genau,
das
super.
Das wär's in Deutschland, da könnte es beides sein. In Österreich ganz klar, es geht in Richtung, ich sag's jetzt mal, weil ich immer den Begriff dann verwende, Süßwein.
Es geht in Richtung Süßwein, absolut richtig. Es geht immer dann in Richtung Süßwein. Und 27 Kloster Neuburger sollte dann auch eine Auslese haben, weil ich mir ganz verhau. Und 27 Kloster Neuburger sind mal 5, 735, knapp über 100 Öxle.
Und Öxle kommt aber bei Ö, weil da freue ich mich schon sehr drauf.
Genau.
Das ist.
Aber
Ja, bitte.
Bitte nicht festnageln bei den Kloster Neuburgen. Es kann auch sein, dass es jetzt zu hoch war. Spätlese, Auslese. Nein, jetzt habe ich die Entschuldigung. Eine Spätlese hat 17,5, glaube ich. Und ich glaube, Auslese hat um die 17 bis 21 Kloster Neuburg. Also gar nicht so viel. Aber man merkt schon, es hat eine Süße.
Es hat eine Süße. Und das, wie du sagst, in Österreich immer.
Immer, genau.
So, jetzt müssen wir uns aufgrund der Zeit tatsächlich entschuldigen und sagen, wir werden nicht zu B, wir werden nicht zu Barrique und alles, was da noch kommt. Also ich habe da auch unzählige Begriffe, die interessant sind, die wir teilweise auch schon mal kurz besprochen haben, aber auch eben nicht im Rahmen eines Weinlexikons, im Rahmen deines großen Weinwissens. Ich hoffe, das passt für dich, dass wir
Du bist fantastisch. Das heißt, wir brauchen
mit B weitermachen.
Ja, wir brauchen aber dann 18 Folgen.
Wie viele
Folgen.
Buchstaben?
Ja, 24 Buchstaben haben wir. Eineinhalb kriegen wir zusammen. Also werden wir richtig viel Sendezeit haben für unser Weinlexikon.
Definitiv. Also das werden wir jetzt verfolgen. Und wir können gerne sagen, das Versprechen an euch ist, wir schaffen es aber noch in 2025.
Ja, wir werden hoffentlich noch schaffen. Eines richtig stellen. 21 Kloster Neuburger hat die Auslese. Das sind 105 Öxle.
Na, das ist doch gut, dass wir das am Schluss
ja,
auch nochmal haben.
Jetzt wissen wir das auch noch.
Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du mich nachts irgendwann wecken würdest oder irgendwo treffen wir uns und du würdest sagen, Seni, wiederhol das, ich hätte es schon wieder vergessen.
Und das will ich nicht, du wirst dir das merken. Und der Wahnsinn ist wirklich, wir haben nicht einmal A geschafft. Eigentlich, man für
Was
alle.
hättest du denn für A noch gehabt? Dann,
Na,
also
der
ich
Wahnsinn, na,
bin
nur
heute
für.
großzügig. Wenn du noch ein A hast, komm, ein A geht noch.
Der Austrieb.
Ja?
Der Austrieb ist, wenn man einen Stock anschaut, es zeigt sich durch die Blüten der Reben an. Das heißt, wenn die Blüte, wenn der Stock zu blühen beginnt, das wäre dann der Start des Austriebs, weil aus der Blüte entsteht die Knospe, aus der Knospe entsteht dann eben die Traube und aus der Traube entsteht dann der Wein. Das wäre der Austrieb.
Ist das ein ganz besonderer Moment in den Weinbergen? Du lebst in einer Weinregion. Ist man
Ja,
da schon
natürlich.
sehr, sehr nervös und schaut genau hin?
Ja, weil natürlich, wenn der Austrieb passiert, ist in der Zwischenzeit auch so, dass die Eismännchen und Weibchen dann kommen und dann wird natürlich immer geschaut, weil wenn das abstirbt, dann wird es recht schwierig. Heuer habe ich zu vermelden, dass in der Steiermark nichts gefroren hat, Gott sei Dank. Und wir sind gut rübergekommen, der Austrieb ist da. Die Stöcke, also der Traubenansatz ist perfekt. Also wenn jetzt nichts mehr passiert und wir haben auch nichts mehr, außer Hagel, aber was wir immer jetzt ist, haben wir einen fantastischen Ansatz und ich glaube, alle sind glücklich. Ich habe nur eins gehört, im Wagram hat es ein bisschen Frost gegeben.
Ja, da
Das
war ich da.
war eine Information, die ich gekriegt habe, aber auch nur in den Sutten, das heißt in den unteren Lagen, da hat es ein bisschen Frost gegeben. Wir in der Steiermark sind glücklich. Der Austrieb ist perfekt gegangen. Die Austriebsspritzung, das ist die erste Spritzung, was meistens gemacht wird, um eben das Ganze zu schützen, ist alles schon fix fertig. Der Stock wächst, es gedeiht schon alles und es schaut eigentlich alles richtig gut aus. Wieder mal angerichtet für einen Jahrhundertjahrgang. Wir
Wieder
werden
einmal.
wieder mal, wir werden aber sehen, wie es weitergeht.
Wir werden sehen, wie es ausgeht. Und mit A wie Ausgang beenden wir dann jetzt auch hier unsere erste Folge im Weinwissen mit René, Weinlexikon Teil 1, Buchstabe A. Ja, und in der Zwischenzeit bis zum nächsten Buchstaben. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Ciao.
Und ich freue mich schon auf B, weil da kommt dann der biologische Säureabbau und da gibt es dann wieder Wörter, die unglaublich spannend sind. Ich hoffe, wir schaffen mehr als einen Buchstaben. Alles Liebe und wir hören uns. Ciao, ciao.